Die gute Nachricht von Jesus hören wir heute aus dem Markus-Evangelium. Ich lese aus Kapitel 12 die Verse 38 bis 42. Entschuldigung, bis 34. Die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn: Welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft, und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen.
Ihr Lieben, kennt ihr dieses Gefühl, auf dem heißen Stuhl zu sitzen? Und ich meine heute nicht den von der Sonne erhitzten Stuhl, sondern plötzlich in einer Diskussionsrunde im Mittelpunkt zu stehen. Alle Augen richten sich plötzlich auf dich. Es wird mucksmäuschenstill im Raum. Alle warten auf deine Reaktion. Wie wirst du wohl antworten auf diese sehr persönliche oder sehr schwierige oder sehr provokante Frage, die dir gestellt wird? Habt ihr das schon mal erlebt? Es soll ja Menschen geben, die lieben diese Art von Herausforderung. Ich gehöre da definitiv nicht dazu. Ich empfinde solche Situationen immer als sehr unangenehm. Und die setzen mich unter Druck und da will ich am liebsten weg. Und freiwillig suche ich den heißen Stuhl eher nicht auf. Konstantin hat uns gerade einen Text aus der Bibel gelesen, wo es darum geht, wie jemand auf dem heißen Stuhl sitzt. Jesus saß damals auf diesem heißen Stuhl. Eigentlich lief er gerade durch den Tempel in Jerusalem, als verschiedene jüdische Männer, jüdische Lehrer auf ihn zukamen und ihn in ein Gespräch verwickelten. Und ja, ihm so manche theologische Streitfragen stellten. Und sie stellten Jesus jetzt aber nicht diese Fragen, weil sie so begeistert von ihm waren und weil sie mehr von ihm lernen wollten und weil sie sich so interessierten für seine Antwort, sondern sie stellten ihm diese Frage, um ihn zu testen, um ihn zu versuchen. Und es waren ganz ausgeklügelte Fangfragen, mit denen sie hofften, ihn zu Fall zu bringen. Sie hofften, dass er eine Aussage machte, aufgrund derer sie ihn anklagen könnten. Zum Beispiel, dass sie ihn wegen Gotteslästerung anklagen könnten. Auf diese Art und Weise wollten sie ihn loswerden. Wollten sie ihn aus dem Rennen kicken. Denn er machte es den jüdischen Gelehrten etwas zu schaffen. Wie wir schon in den letzten Wochen immer mal wieder so gehört haben, war Jesus der Sohn Gottes. Er stellte sich selber als der Sohn Gottes vor und die Menschen sahen in ihm den lang verheißenen Messias, erkannten den in ihm. Den Retter, den Gott versprochen hatte, um Menschen aus Leid, aus Dunkelheit zu holen, um etwas Neues zu machen, um eine neue Regierung anzubrechen lassen. Und er tat viele Zeichen und Wunder. Und auch seine Worte, da wo er lehrte, das hatte Kraft und Vollmacht. Und das mussten auch diese jüdischen Lehrer zugeben, dass es irgendwie so war. Und dennoch brachten sie es irgendwie nicht zusammen, dass dieser Mann wirklich Gottes Sohn sein sollte, dass dieser Mann der Messias sein sollte, der versprochene Retter. Denn er war doch nur ein einfacher Mann und sie dachten, der Messias, das muss ein König sein, der voller Macht und voller Aufsehens kommt, aber nicht so ein einfacher Zimmermann. Und das ging einfach nicht in ihre Vorstellung. Und deshalb hatten sie Angst, dass das Volk sich immer mehr aufgewiegelt wird durch Jesus. Und deshalb wollten sie ihn schnellstmöglich loswerden. Und so sorgt sie dafür, dass Jesus auf dem heißen Stuhl landete. Und ich weiß nicht, ob er diese Herausforderung mochte und ob er gern diesen Platz einnahm. Ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen. Aber dennoch war er bereit dazu. Er stellte sich den Fragen. Auch den unangenehmen, den provokanten, den hinterlistigen Fragen. Und gleichzeitig war Jesus natürlich nicht dumm. Er wusste ganz genau, was sie vorhatten. Und er ließ sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Er antwortete ziemlich clever, stellte oft mal eine Gegenfrage oder brachte selber Bibelstellen auf, um Annahmen richtig zu stellen. Und nach der dritten Runde auf diesen heißen Stuhl, also nach 3 Fragen, trat nun dieser Schriftgelehrte an ihn heran, von dem wir gerade gehört hatten. Er hatte mitbekommen, dass Jesus auf die vorhergehende Frage richtig gut geantwortet hatte. Und das machte ihn neugierig. Es forderte ihn vielleicht heraus. Und so trat er aus dieser Menschenmenge oder aus dem Kreis, der um Jesus herumstand, trat er einen Schritt nach vorn, um deutlich zu machen, er hat eine Frage. Und so trat er einen Schritt auf Jesus zu und stellte diese Frage. Jesus, was ist deiner Meinung nach das wichtigste Gebot von allen? Ich weiß nicht, was ihr darauf antworten würdet, wenn euch heute jemand fragt, was ist deiner Meinung nach das wichtigste Gebot? Aus deinen Erfahrungen heraus oder aus deinen Wünschen heraus, was das wichtigste Gebot ist? Bevor wir dazu kommen, was Jesus geantwortet hat, habe ich mich gefragt, warum stellt dieser Schriftgelehrte genau diese Frage? Ich meine, er ist der Schriftgelehrte, er kennt die Heilige Schrift, er weiß, was da für Gebote drinstehen. Er kennt all das. Also warum will er von Jesus wissen, was ist das höchste Gebot? Und ich hatte viel Gedanken, was es sein könnte. Entweder es ist wirklich eine ernst gemeinte Frage von ihm, weil er in der ganzen Fülle der Gesetze selber nicht mehr durchblickt, weil er irgendwie den Überblick verloren hat oder so sich fragt, ja, was von dem allen ist denn jetzt wirklich wichtig? Was muss ich tun, um vor Gott gerecht zu sein? Vielleicht ist das wirklich so eine innere Not von ihm und er sucht ehrlich eine Antwort von Jesus. Das könnte sein. Vielleicht will er aber auch, wie seine Kollegen auch, Jesus zu Fall bringen und hofft, dass diese Frage ihn in eine Zwickmühle bringt. Schließlich sind ja alle Gebote von Gott gegeben. Und man darf ja nicht das eine gegen das andere ausspielen. Jetzt könnte es auch sein, dass er einfach nur neugierig ist, was Jesus zu dem Thema sagt. Dass ihm gerade keine bessere Frage eingefallen ist und dass er dachte, ach, die Frage, die besprechen oder diskutieren die Gesetzeslehrer auch immer mal untereinander, stelle ich mal die Frage Jesus. Oder, als vierte Option, vielleicht stellt er auch diese Frage, um diesen Jesus besser kennenzulernen. Um einschätzen zu können, wie Jesus so steht. Wie Jesus zu dem Gott steht, an den er glaubt. Und dann beabsichtigt diese Frage im Grunde auch herauszufinden, wie er zu Jesus stehen kann. Kann er ihn ernst nehmen? Kann er ihm vertrauen? Oder muss er ihn ablehnen? Stellt euch mal vor, Jesus würde heute hier auf diesem heißen Stuhl sitzen. Und ihr dürftet ihm jetzt eine Frage stellen. Welche Frage würdest du ihm stellen? Vielleicht um Klarheit über ein Thema zu bekommen, was dich gerade sehr beschäftigt. Oder vielleicht auch um herauszubekommen, was an dem christlichen Glauben dran ist und was auch nicht. Oder eine Frage, um Jesus besser kennenzulernen, um herauszufinden, wie du zu Jesus stehst. Welche Frage würdest du ihm heute stellen? Was uns dieser Bibeltext hier zeigt, ist, dass Jesus dem Schriftgelehrten zugewandt war. Er ist bereit für seine Frage. Er setzt sich extra für ihn wieder zum vierten Mal hintereinander auf diesen heißen Stuhl. Und ich glaube, dass es auch für uns heute gilt, dass Jesus sich für uns auf den heißen Stuhl setzt, dass wir mit unseren Fragen zu ihm kommen können. Mit unseren kritischen Fragen, mit unseren neugierigen Fragen, mit unseren Fragen, die aus so einer inneren Not herauskommen. Und er ist bereit für unsere Fragen. Und so geht auch Jesus auf die Frage des Schriftgelehrten ein. Ohne Umschweife und ganz ernst. Und er tut sogar noch mehr. Er geht innerlich einen Schritt auf den Schriftgelehrten zu, indem er seine Antwort mit dem jüdischen Glaubensbekenntnis beginnt, das die Juden jeden Morgen und jeden Abend beteten. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Damit macht er erstmal deutlich, wir haben eine gemeinsame Basis. Und das ist überhaupt die Basis und die Grundvoraussetzung für jegliches Gebot, dass Gott der Herr ist und dass er der alleinige Gott ist, dass es keinen anderen Gott gibt und dass wir deshalb auf ihn hören und seine Gebote ernst nehmen. Also, der Schriftgelehrte und er haben die gleiche Ausgangslage. Beide glauben an den Herrn, an den einzigen Gott. Und dann folgt schließlich das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Und dann geht Jesus wieder ein Stück weiter und sagt, ich sage dir sogar, was das zweite Gebot, wichtigste Gebot ist. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich möchte heute einmal gar nicht den Fokus auf diese beiden Gebote legen, sondern ich will euch einfach nur einen kurzen Gedankenimpuls mitgeben, was das Gebot angeht, über das ihr nachher mal nachdenken könnt. Vielleicht heute Abend oder morgen denkt doch mal drüber nach, was bedeutet für dich, Gott zu lieben? Mit allem, was du bist und was du hast. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Inneren, mit deinem Willen, mit deinen Gedanken, mit deiner Kraft. Und zu deiner Kraft, da gehört auch dazu dein Körper, deine Gesundheit, deine Finanzen, auch deine Beziehungen. Wie kannst du Gott damit lieben? Wie zeigst du ihm damit deine Liebe? Ich glaube, dass all das, was uns geschenkt ist, dass das auch dazu dienen kann, dass wir Gott ehren und dass wir Gott damit unsere Liebe zeigen. Und dann bedenke auch mal deine Beziehungen. Das Thema hatten wir schon vor 3 Wochen mal. Wie steht's um deine Liebe zu deinen Mitmenschen? Wie sehen da deine Beziehungen aus? In deiner Familie, zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden, Kollegen, zu Menschen, die du vielleicht auch gar nicht kennst, denen du einfach so begegnest. Nimm diese Fragen einfach mal mit in die neue Woche und denk darüber nach. Was bedeutet es für dich, Gott zu lieben? Was bedeutet es für dich, deinen Mitmenschen zu lieben? Und dann tauscht euch mit einer Person aus darüber. Schreibt eine Person über WhatsApp an und sagt, hey, was bedeutet das eigentlich für dich? Und tauscht euch kurz darüber aus, was euch schwerfällt, wie ihr das umsetzt, wo ihr Schwierigkeiten habt. Das nur als kleine Vertiefungsaufgabe und Impuls, was ihr mitnehmen könnt. Vielmehr möchte ich aber jetzt mit euch genauer hinschauen, was Jesu Antwort mit dem Schriftgelehrten an sich macht. Denn wenn wir nochmal zurückdenken, was auch immer seine Motivation war, Jesus diese Frage zu stellen, ob er ihn prüfen wollte, ob er ihn scheitern sehen wollte, ob er erklären wollte, wie er zu Jesus stehen kann, was auch immer seine Motivation war, dieser Schriftgelehrte, er nimmt Jesu Antwort ernst. Und er hat keine vorgefertigte Meinung dann, wie er zu Jesus steht, sondern er bedenkt wirklich, was Jesus da sagt. Und seine Reaktion auf Jesu Antwort, die überrascht. Denn weder schweigt er, wie die vorhergehenden Herausforderer, noch weicht er in eine nächste Frage aus, wie es für solche Diskurse auch durchaus üblich war. Aber das tut er nicht. Nein, er ergreift noch einmal das Wort und stimmt Jesus in seiner Antwort sogar zu. Er gibt Jesus recht und er stellt sich damit an Jesus Seite. Und das kostet ihn etwas. Letzte Woche hatte Felix darüber gesprochen, dass es durchaus etwas kostet, Jesus nachzufolgen. Wenn man Gott findet und ihm nachfolgt, dass es ja Einsatz kostet, man was investieren muss. Und ich denke, dass das auch der Schriftgelehrte so erfahren hat. Denn wenn wir bedenken, dass seine Kollegen Jesus eigentlich gerade widerlegen und aus dem Verkehr ziehen wollten, zieht seine Zustimmung zu Jesus' Antwort mit Sicherheit deren Unmut auf sich. Und es muss ihn also schon ziemlich viel Überwindung und vielleicht sogar sein Ansehen gekostet haben, Jesus zuzustimmen. Und er bestätigt Jesus nicht auch einfach nur und sagt, ja stimmt, du hast recht, sondern er wiederholt, was Jesus gesagt hat und bekräftigt es nochmal. Und wiederholt es sozusagen von allen, die das hören, sodass sie sich das eigentlich auch nochmal mehr merken. Und dann erweitert er seine Aussage sogar noch, indem er sagt, dass diese hingebungsvolle Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen, dass das ja sogar noch viel mehr wert ist als all die Opfer. Und Opfer spielten damals eine riesig große Rolle. Und hier passiert also eine Wendung, die auch anscheinend Jesus erstaunt. Denn an seiner Aussage wird deutlich, dass der Schriftgelehrte so wirklich von Herzen verstanden hat, dass es Gott nicht nur um das sture Einhalten von Regeln und Gesetzen geht, um der Gesetze willen, sondern dass es Gott echt um die Beziehung zu ihm geht. Gott hat diese Gesetze nicht gegeben, um irgendwie seine Macht zu demonstrieren und damit wir Menschen halt irgendwie beschäftigt sind, sondern all diese Gesetze und Gebote, die wir in der Bibel lesen, die sind dazu gegeben, dass wir eine gute Beziehung zu Gott und zu den Menschen leben können. Dazu sollen sie dienen. Und der Schriftgelehrte hat in diesem Gespräch, in diesem eigentlich nur sehr kurzen Gespräch, Gottes Herz in all den Vorschriften erkannt. Und dazu kommt noch, dass er in seiner zustimmenden Reaktion auf Jesu Antwort, lebt er bereits eigentlich beide Gebote. Zum einen liebt er Gott mit seinem Verstand. Er nutzt seinen Verstand, den Gott ihm gegeben hat. Indem er nämlich Gottes Wort ernst nimmt und das, was Jesus da gesagt hat, indem er es ernsthaft durchdenkt und zu einer Erkenntnis kommt und zu dieser Erkenntnis dann auch steht. Und er lebt in diesem Sinne auch seine Liebe zu Jesus, zu seinen Mitmenschen sozusagen, indem er sich an Jesu Seite stellt und dafür sogar mögliche persönliche Konsequenzen in Kauf nimmt, indem er also zu seiner Erkenntnis steht und nicht einfach nur schweigt und sich zurückzieht. Damit lebt er die Nächstenliebe. Und ich bin irgendwie beeindruckt, welchen Weg dieser Schriftgelehrte gegangen ist in diesem ganz kurzen Gespräch. Zuerst ist er einen Schritt auf Jesus zugetreten. Er ist herangetreten. Er hat einen bewussten Schritt auf ihn zugemacht, um ihm eine Frage zu stellen. Mit welcher Motivation auch immer. Und dann hat er sich auf Jesu Aussage eingelassen, hat sie durchdacht, geschlussfolgert, ihm zugestimmt und sich damit sogar noch einen Schritt weiter zu Jesus gestellt. Und Jesus hat diese Zuwendung, hat sie erkannt und anerkannt, hat sie gewürdigt. Und so beendet er dieses Gespräch mit einem Zuspruch, indem er zu ihm sagt, du bist nicht weit weg von Gottes Reich. Du bist nah an Gottes Reich. Und ist es nicht letztlich das, was wir alle gern hören wollen? Du bist nah an Gottes Reich. Du bist nah an Gott. Wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, dann dürfen wir diese Gewissheit haben, dass Gott uns das zuspricht, dass Jesus uns das zuspricht. Du bist nah an Gottes Reich. Du gehörst zu Gottes Reich. Gott regiert über dich. Und ich denke, was wir heute von diesem Schriftgelehrten lernen können, sind zwei Dinge. Das erste ist, wenn Glauben und Jesus und Gott und all das irgendwie so neu für dich ist und vielleicht auch noch gar keinen richtigen Sinn macht oder du noch gar keinen richtigen Zusammenhang da erkennst und nicht so richtig weißt, wie du eigentlich zu Jesus stehen kannst und sollst, dann möchte ich dir Mut machen, einen Schritt auf Jesus zuzugehen. So wie dieser Schriftgelehrte es uns vorgemacht hat. Und vielleicht findest du es irgendwie komisch, weil Jesus ja nicht so als Mensch wirklich hier auf diesem Stuhl sitzt wie damals. Aber wir glauben, dass Jesus lebt. Dass er beim Vater im Himmel ist, aber dass wir trotzdem Kontakt zu ihm haben können, dass wir mit ihm reden können, dass wir ihn in unser Leben einladen können und er der Herr über unser Leben ist. Oder du kannst ihm einfach ein Gebet darum bitten, dass du ihn kennenlernen möchtest, dass er sich dir zeigen soll, dass du ihm eine Frage stellen möchtest. All das kannst du Jesus sagen. Einfach im Gebet, das muss keine besonderen Worte sein, sondern einfach: Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Jesus, bitte gib mir eine Antwort auf meine Frage. Und dann stell am besten diese Fragen auch einem Christen, rede mit einem Christen drüber, denn Gott antwortet oft auch durch andere Christen zu uns. Also eine Sache ist, die wir lernen können: geh einen Schritt auf Jesus zu. Und lies auch in der Bibel danach, was Jesus getan und gesagt hat. Andi hat es vor 2 Wochen so gesagt: wenn wir auf Jesus schauen, dann dürfen wir erkennen, wie Gott ist. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du erkennst, wie Gott ist und mit wie viel Liebe er dich ansieht. Und ich denke, das Zweite, was wir lernen können, ist vielleicht eher für die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich mit ganz vielen Äußerlichkeiten und irgendwie so auch in gewisser Art und Weise Gesetzlichkeiten beschäftigt bin und mich darin verliere. Und nach außen hin sieht es natürlich alles super gut aus und glänzt und schön und alles super, aber innerlich ist die Beziehung zu Gott doch eher vertrocknet und mager. Und ich habe mich beim Auseinandersetzen mit dieser Geschichte gefragt: wie stehe ich eigentlich zu Jesus heute? Wie stehe ich zu Gott? Suche ich ihn gerade nur halbherzig? Läuft er irgendwie so nebenher? Und ich bin mit ganz vielen anderen Dingen aber beschäftigt? Oder suche und liebe ich ihn wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meinem Denken und mit all meiner Kraft und auch in meinen Beziehungen? Vielleicht erinnert uns heute dieser Schriftgelehrte daran, wieder mal das Verhältnis zu Gott zu klären, es zu reinigen, einen Schritt auf ihn zuzugehen, ihn wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, ihn Herr sein zu lassen, der einzige Herr und Gott, den es gibt. Wo auch immer wir gerade stehen, dürfen wir wissen, dass Jesus da ist. Dass er bereit ist, auch für unsere Fragen, auch für die schwierigen und provokanten und herausfordernden. Und dass seine Liebe zu uns besteht. Und er sie bis in den Tod bewiesen hat. Weil sein größter Wunsch ist, eines Tages nicht nur zu uns zu sagen: hey, du bist nicht fern von Gottes Reich, sondern zu jedem Einzelnen von uns zu sagen: willkommen im Reich Gottes. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben, jedem von uns. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du dich uns zugewandt hast. Danke, dass du hier auf der Erde warst und gelebt hast und dich den ganzen schwierigen Fragen gestellt hast, dass du nicht davor zurückgewichen bist. Herr, und ich danke dir, dass wir auch heute wissen können, dass wir uns dir zuwenden können und dass du bereit bist für uns, dass du da bist, dass du dich für uns immer noch auf den heißen Stuhl setzt und dem nicht ausweichst. Herr, du kennst uns, du weißt, wie wir zu dir stehen und du weißt und kennst auch unsere Fragen. Und ich will dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest, dass du uns Antworten gibst und dass du uns Mut schenkst, einen Schritt auf dich zuzugehen. uns an deine Seite zu stellen. Herr, weil wir wissen können, dass du dich auch zu uns stellst. Danke für deine Liebe. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast und dass das auch für jeden neuen Tag gilt. Amen.